NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Kultur pur in einer gemütlichen Biergartenatmosphäre. Eine großartige Idee, ab dem 12. Juni zu erleben auf dem Theatervorplatz vom Theater für Niedersachsen in Hildesheim. Kalte Getränke gibt es, künstlerische Programme, Konzerte, Lesungen bis hin zu einer Kostümversteigerung. Und das alles bei freiem Eintritt. Und darüber spreche ich gleich mit der Musical-Dramaturgin Julia Hoppe und der Pressereferentin des Theater für Niedersachsen, Eva Zink. Er war Aktenträger in Lüneburg und Bremsschirmpacker in Tarp in Schleswig-Holstein, bis ihn ein Studienplatz nach Wien zog. Ich spreche von Tex Rubinowitz. Das Wilhelm-Busch-Museum zeigt jetzt Zeichnungen des gebürtigen Hannoveraners. Und zeitgleich wird noch ein alter Bekannter in neuem Licht präsentiert, der Zeichner Friedrich Karl Wächter, der auch mehr als 40 Theaterstücke schrieb. Einige davon wurden in Hannover aufgeführt. Wir waren dort. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. In gemütlicher Biergartenatmosphäre, da lädt das Theater für Niedersachsen auf den Theatervorplatz ein. Und das mit kalten Getränken und das Besondere mit künstlerischen Programmen. Da gibt es Konzerte, da gibt es Lesungen, da gibt es Kostümversteigerung, also ganz, ganz viel. Und das alles kann man dann Open Air genießen. Das Besondere, der Eintritt ist frei. Und eröffnet wird der Theatergarten am 12. Juni. Und was da alles so los ist, darüber spreche ich jetzt mit meinen Gästen. Bei mir ist die Musical-Dramaturgin Julia Hoppe und die Pressereferentin des Theater für Niedersachsen, Eva Zink. Ich freue mich sehr, dass ihr beide hier seid. Hallo.
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 Wie ist das überhaupt? Der Theatergarten geht in eine neue Saison. Wie fühlt sich das an, Eva, wieder Open-Air-Luft zu schnuppern?
Wir freuen uns drauf und haben ein buntes Programm zusammengestellt und drücken die Daumen, dass das Wetter gut wird und wir bei Sonnenschein das Programm genießen können.
Theater, Kultur, Konzerte ist ja sowieso schon ganz besonders. Aber das Ganze dann auch noch wirklich unter freiem Himmel genießen zu können, ich persönlich finde, das macht das Ganze besonders. Wie ist es bei dir, Julia? Was ist das Besondere für dich daran?
Also ich mag es auch sehr, weil es eine sehr spezielle Atmosphäre hat. Also wie gesagt, wir hoffen, das Wetter spielt mit und die Leute sind entspannt und jeder kann bei einem Glas Bier oder bei einem Wasser oder auch bei einem Bagel oder wie auch immer ganz entspannt da sitzen, eine gute Zeit haben, sich unterhalten lassen. Und auch für uns ist es total schön, also so ein kleines Programm zu gestalten und irgendwie draußen zu sein und nah an den Menschen, das macht schon was.
Wie ist das denn für die Künstlerinnen und Künstler, wenn die so draußen sind? Das ist ja auch eine ganz andere Atmosphäre.
Das fragt man sie am besten selber, aber doch, die meisten haben da auch viel Spaß bei, glaube ich, ja.
Weil es einfach auch mal was ganz anderes ist, als in irgendwelchen Sälen zu sein.
Genau, es ist was ganz anderes. Die Herausforderungen sind auch ganz andere. So, wenn Wind kommt oder Regen, man muss halt irgendwie damit umgehen. Aber ich glaube, das macht den meisten auch sehr viel Spaß.
Und es ist auch sehr viel näher und persönlicher. Oft gibt es ja auch bei den Liederabenden noch Gespräche. Man erfährt persönliche Geschichten, was mit den Liedern verbunden wird und so.
Ist es auch eine Idee, so etwas nach draußen zu verlegen, dass es einfach auch für die Leute, die dorthin kommen, so ein bisschen niederschwelliger ist? Weil viele haben ja vielleicht auch, dass sie sagen, so in so ein Theater reinzugehen, ich weiß nicht, ob ich mir da eine Karte hole, Eva?
Ja, auf jeden Fall. Dafür ist der Theaterabend perfekt, wenn man vielleicht ein bisschen Hemmung hat, sich mal kostenlos, ganz unverbindlich und oft dauert das Programm auch nur eine halbe Stunde, sich was anzugucken und mal zu schnuppern und dann zu überlegen, ist das was für mich oder nicht und möchte ich mehr sehen?
Das ist schön, ne? Man geht mit Freunden gemütlich was trinken und kann dabei dann auch noch gleich Kultur erleben. Also zwei Fliegen mit einer Klappe quasi, ja, geschlagen.
Die perfekte Mischung.
Perfekte Mischung, super. Zum Auftakt gibt es ja ein Konzert von Lucia Bernardas Cavallini. Was erwartet denn die Besucher musikalisch?
Ja, das ist tatsächlich ein Programm, was sie selber zusammengestellt hat, was ich auch selber noch gar nicht gehört habe. Ich bin auch sehr gespannt. Aber es wird eine bunte Mischung geben. Also sie werden sicherlich Tango-Anklänge hören, auch deutscher Chanson wird dabei sein. Und auch die ganz typischen Musical-Nummern werden sicherlich nicht fehlen.
Auf was können sich die Besucherinnen da ganz besonders freuen? Denn es ist ja schon auch passend eigentlich zum Draußensein, das, was da angeboten wird.
Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich so die Energie von den Liedern, die da kommen wird. Also gerade dieser Tango, der ja so an Sommer auch so ein bisschen erinnern kann. Oder auch Chanson, wo man auch ein bisschen träumen kann, was unter der Sonne natürlich auch nochmal ganz anders wirkt als in einem Theatersaal.
Es gibt diese Theaterabende draußen ja schon länger, aber in diesem Jahr habt ihr noch was Schönes geplant, was es davor noch nicht gab, Eva. Worauf freust du dich da?
Genau, es gibt jetzt ganz neu den Jugendtheatergarten, der von unserer Abteilung Junges Theater und Vermittlung gestaltet wird. Es gibt bei uns ein Mitmachformat, bei dem sich Jugendliche wöchentlich treffen und sehr mit uns im Austausch sind, was wünschen sie sich im Theater, damit sie angesprochen werden und ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Und da ist jetzt auch der Junge Theatergarten hervorgegangen. Da gibt es verschiedene Programmpunkte. Da gibt es auch einfach einen Spieleabend, wo man sich treffen kann und austauschen kann. Es wird auch wörtlich genommen, es wird an einem Abend auch einfach gegärtnert. Und es gibt die Open Stage gegen Ende des Theatergartens. Da können alle ab 10 Jahren mitmachen. Also man sollte sich vorher anmelden am besten und man kann einfach zeigen, was man dem Publikum schon mal zeigen wollte. Ob es Musik ist, ob es Tanz ist oder auch ganz offen, können alle mitmachen oder sich eben angucken.
Das ist ja eine schöne Idee, also einfach auf die Bühne zu gehen. Und ich glaube, es gibt ganz viele unentdeckte Talente, dass es in den Leuten schlummert, sie sich eigentlich noch nie gefragt haben, kann ich das eigentlich oder möchte ich das eigentlich vor Publikum zeigen? Und die Chance gibt ihr beim Theater für Niedersachsen. Ist das für dich als Dramaturgin auch besonders, solche Aktionen?
Natürlich. Also es ist ja immer auch super spannend, gerade auch bei jungen Leuten zu sehen, wie die Enthusiasmus entwickeln, wie sie Spaß dran haben und sich ja auch selber weiterentwickeln und entdecken können dabei. Und das natürlich auf eine ganz andere Weise als die Profis, die auf der Bühne stehen. Und das ist immer sehr schön zu sehen, auch über die Jahre, wenn die dann wiederkommen und wie sie sich entwickelt haben. Und manche trifft man ja dann tatsächlich später im Beruf dann auch wieder.
Und ist dann ganz stolz, weil man eigentlich so ein bisschen alles geebnet hat. Ne?
Genau,
das ist eine schöne Sache, auf jeden Fall. Aber am 12. Juni geht es jetzt los, geht dann aber ja noch weiter. Also am 22. Juni gibt es zum Beispiel auch ein ganz tolles Programm, Eva, den Walzergarten. Was ist da geplant?
Unsere TFN-Philharmonie spielt Walzer und verwandte Musik und es ist einfach ein lockerer Abend. Das kann auch mitgetanzt werden, es wird ein bisschen Platz freigeräumt. Oder man kann natürlich auch einfach, wenn man nicht tanzen will, zuhören und dann einen netten Abend haben unter freiem Himmel.
Ach, wie schön. Ich drücke euch so die Daumen, dass das Wetter die ganze Zeit schön ist. Am 28. Juni, da ist nämlich zum Beispiel White Dinner mit einem Sommernachtskonzert. Eva, was ist da alles so los?
Genau, das ist unser großes Spezial dieses Jahr. Das machen wir zum ersten Mal und es wird auch zum ersten Mal in Hildesheim ein White Dinner geben. Da ist die Idee dahinter, dass das ganze Publikum in weiß gekleidet zu uns kommt und dadurch ein besonderes Gemeinschaftsgefühl entsteht. Und natürlich werden die Tische weiß gedeckt und weiße Dekorationen, sodass da nochmal eine besondere Atmosphäre herrschen wird. Man kann total leger kommen im T-Shirt oder sich auch mit einem weißen Kleid schick machen. Genau, und dann gemütlich picknicken oder eben bei uns auch in der Gastro kleine Snacks kaufen. Und dann gibt es eben ab 19 Uhr auch ein großes Konzert von unserem Orchester mit dem Sommernachtstrau, mit der Carmen-Suite, mit schönen abendlichen, sommerlichen Melodien.
Schöner kann der Sommer eigentlich gar nicht sein, als bei euch dann Theater für Niedersachsen das ganze Open Air zu genießen. Es sind ja auch neue Ensemblemitglieder dabei, Julia. Erzähl mal ein bisschen, auf wen kann man sich da freuen?
Genau, also wir haben sowohl in der Oper als auch im Schauspiel als auch im Musical neue Ensemblemitglieder dann nächste Spielzeit. Und einige von denen werden sich dann am 1. Juli präsentieren zum ersten Mal, dem Publikum sich zeigen und vielleicht auch schon den einen oder anderen kleinen Ausschnitt aus den Musicals oder auch aus dem Schauspiel der nächsten Spielzeit präsentieren.
Wenn du jetzt schon die ganze Zeit sagst, neue Spielzeit, vielleicht so, dass man schon mal Lust bekommt, auf was können wir uns freuen?
Es wird vielleicht einen Ausschnitt aus Der geschenkte Gaul geben aus dem Musical. Eventuell vielleicht auch schon was aus Farm der Tiere. Also wir schauen, wir stricken noch ein bisschen an dem Programm gerade, aber so der ein oder andere Einblick wird dabei sein.
Also ganz viele tolle Sachen, auf die man sich da freuen kann. Was ich persönlich auch ganz spannend finde, es gibt eine Kostümversteigerung, Eva. Kann man da hinkommen und kann sagen, oh, das finde ich total schön, ich biete das und das und dann kann ich es mit nach Hause nehmen und vielleicht beim nächsten Ball oder wo auch immer anziehen.
Ja, genau, so ungefähr. Da werden Kostüme aus der vergangenen Spielzeit, jetzt die abgespielt ist, manchmal auch ein bisschen älter versteigert. Und da ist immer ein großes Hallo. Also es wird auch moderiert von Schauspielerinnen, ist auch recht unterhaltsam. Und dann kann man bieten und den einen oder anderen Theaterschatz mit nach Hause nehmen. Und es gibt auch einen Flohmarkt, wo auch so kleinere Stücke, auch total schön Blazer gab es letztes Jahr für wenig Geld. Und also es gibt ja einerseits handgemachte Sachen aus der Schneiderei und auch sehr besondere Stücke. Also es konnte alles Unikate und die kann man sich da in den eigenen Kleiderschrank holen.
Wie schön. Man hat es vielleicht schon auf der Bühne gesehen und dann hat man es im Kleiderschrank zu Hause hängen. Finde ich auch schön.
Kannst nachspielen dann.
Genau. Es gibt noch ein neues Format, das würde ich zum Schluss noch ganz gerne ansprechen. Das heißt, gelesen wird, was auf den Tisch kommt. Das war schon im letzten Jahr sehr witzig. Was ist da?
Genau, das ist ein bisschen eine Überraschungskiste im wahrsten Sinn des Wortes. Das Publikum kann und soll Texte mitbringen, die sie schon immer mal von professionellen Schauspielern vorgelesen haben möchten. Und das war letztes Jahr einfach eine sehr witzige Mischung aus literarischen Texten, Rap-Texten, die dann sehr ernst vorgelesen wurden, wodurch auch eine gewisse Komik entstand, Lexikontexte, philosophische Texte. Es entsteht irgendwie ja einfach ein Witz daraus, dadurch, dass die Schauspieler das sehr ernst nehmen und mit großer Professionalität vorlesen, aber die Texte auch gar nicht immer so ernst sind.
Ein Kassenbon war auch dabei.
Ja. Ja, oder ein Telefonbuch kann man vielleicht auch mitbringen, auch ganz lustig. Es gibt wirklich Stimmen, da kann man sich ein Telefonbuch wirklich vorlesen lassen und es ist trotzdem spannend und schön. Also man kann es dann genießen. Es gibt so viele Sachen, auf die man sich jetzt hier eigentlich freuen kann im Sommer bei euch. Gibt es bei euch so einen Höhepunkt, wo du sagst, Julia, also da freue ich mich am allermeisten drauf?
Ich freue mich eigentlich auf alle Programme. Ich freue mich immer auch mit den Kolleginnen und Kollegen auch diesen Theatergarten zu gestalten, zu machen, zu moderieren. Und mit dem Publikum auch hinterher noch in Aktion zu treten, sich zu unterhalten, so ein bisschen auch über die Spielzeit zu reden. Und auch das werden wir machen. Wir werden nochmal so ein bisschen die Highlights der gerade noch aktuellen Spielzeit auch nochmal aufleben lassen. Und da freue ich mich auch drauf.
Und du, Eva?
Ich freue mich auf das gesamte Programm. Ist total bunt. Ich freue mich auch auf den Abend mit Sonja Isabel Reuter, die ihre Lieblingsarien präsentieren wird und sich auch verabschieden wird vom Publikum. Das sollte man noch nicht verpassen. Letzte Chance. Ja, und auf die Atmosphäre, den Abend nett ausklingen lassen im Feierabend.
Mit vielen netten Menschen, mit vielen Künstlerinnen und Künstlern. Also das wird mit Sicherheit besonders. Bedanke mich ganz herzlich bei Julia Hoppe und Eva Zink vom Theater für Niedersachsen, dass ihr hierher gekommen seid und ein bisschen Lust gemacht habt, mal vorbeizuschauen. Also wenn Sie Lust haben, am 12. Juni geht es los bis Donnerstag, den 3. Juli im Theatergarten in Hildesheim auf dem Theatervorplatz. Und ganz neu dabei, wie gesagt, White Dinner mit Sommernachtskonzert am Samstag, den 20. Juni. Alle Informationen finden Sie natürlich auch online auf der Seite vom Theater für Niedersachsen. Schön, dass ihr da gewesen seid. Herzlichen Dank.
Danke.
Gemeinsam mit Ihnen geht's durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Er war Aktenträger in Lüneburg. Und er war Bremsschirmpacker in Tarp in Schleswig-Holstein. Und dann ist er nach Wien gegangen, hat dort studiert. Tex Rubinowitz. Das Wilhelm-Busch-Museum zeigt jetzt Zeichnungen des gebürtigen Hannoveraners. Und auch Zeichnungen von Friedrich Karl Wächter, der mehr als 40 Theaterstücke schrieb. Und einige von diesen Stücken wurden in Hannover uraufgeführt. Agnes Bührig war dort.
Als es dämmerte, sah sie auf dem Felde den jungen König von Sizilien.
Eine Frau mit Putzeimer und Besen im düsteren Treppenhaus der Cumberlandschen Galerie des Schauspiels Hannover. Es ist die Eisprinzessin, deren kaltes Herz ein Mann aus dem Süden erwärmen wird. 1993 feierte das Theaterstück von F.C. Wächter Premiere in Hannover, wurde bis 2005 mehr als 200 Mal gespielt. Die Geschichte, wie die Kraft der Liebe einen Menschen verändert, kam an. Eva Jadl-Jörg, Direktorin des Wilhelm-Busch-Museums.
Das sind die großen Themen von Wächter. Liebe, Verrat, Tod, unerfüllte Liebe. Und das spielt er dadurch. Das hat er gemocht, glaube ich, diese Themen. Und was ihn zum Theater gebracht hat, glaube ich, ist auch schon dieses Entwickeln und Arbeiten mit Menschen. Das war aber auch was, was ihn dann wieder angestrengt hat, wenn die Menschen von ihm erwartet haben, dass er quasi Anweisungen gibt.
F.K. Wächter wurde 1937 in Danzig geboren, wuchs nach dem Krieg in Schleswig-Holstein auf und wurde Gebrauchsgrafiker, bevor er die Satirezeitschrift Titanic mitbegründete und für sie zeichnete. Seine Arbeit als Dramatiker zeigen Programmhefte, Fotos und Videos von Uraufführungen in Hannover wie Die Elenden Vier und XYZ in den 1990er Jahren. Die Werkreihe Prinz Hamlet, flächige Figuren, daneben merkwürdige Tonpapierstreifen mitten im Bild, Entwürfe für ein Theaterstück, wurde in seinem letzten Lebensjahr 2005 ein Buch. Auch Tex Rubinowitz, geboren 1961 in Hannover, ist in vielen Genres zu Hause. Er machte Musik und schauspielerte, versuchte sich 1984 kurz als Kunststudent in Wien, begann dort bei der Stadtzeitung Falter zu zeichnen und wurde 2014 Bachmann-Preisträger. Mit wenigen Strichen fängt er Alltagsszenen ein, die jedoch meist eine subversive Note haben. Etwa wenn eine kleine Maus neben einer riesigen runden Katze sitzt und fragt, teilen wir uns einen Käseteller? Die Inspiration dafür kommt zum Beispiel von der Fernsehsendung Bares für Rares.
Und das ist eben auch so eine Fähigkeit, an den Details sich festzuhangeln durch das Leben und eben an den großen Themen vorbeizuschauen. Natürlich ist Horst Lichter der wichtigste Mensch bei Bares für Rares, aber es gibt viele, viele Sachen drumherum, also die Objekte oder diese komischen Gespräche mit den Einbringern oder mit den Experten oder den Händlern. Und das ist eigentlich das Leben, was uns ausmacht.
Nebensächliche Dinge wie ein Haufen alter Stoffreste des Objektkünstlers Daniel Spörri etwa sind es, die Tex Rubinowitz Interesse wecken können. Sie nutzte er jüngst, als er eine Schreibblockade hatte. Mit der Nähmaschine steppte er die Anfänge seiner Texte, die stockten. Grüne Buchstaben aus verknollten Fäden auf weißem Stoff stellen da zum Beispiel wunderbar dadaistische Fragen wie: Wer von uns beiden bist du?
Ich plane diese Witze oder die Texte nicht, sondern ich schreibe in Trance. Und das muss irgendwie rausfließen. Und wenn das blockiert ist, dann kann das natürlich nicht fließen. Und diese Tätigkeit, dieses mit der Nähmaschine, hat das ganz gut gelöst. Und zwar diese brutale Tätigkeit, dass ich gemerkt habe, die Maschine lebt tatsächlich. Die knirscht, die ächzt, die schnauft, der bricht die Nadel ab. Und das war eine Interaktion. Und das nennt sich Animismus, also dass auch vermeintlich tote Gegenstände beseelt sind.
Ungewöhnliche Arbeiten zweier bekannter Cartoonisten zu betrachten, ist der Spaß dieser Doppelschau im Wilhelm-Busch-Museum in Hannover. Theater aus Karikaturistenfeder gibt es dann im August, wenn F.K. Wächters Theaterstück Der alberne Hans erneut aufgeführt wird.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. In der Welt der Musik sind Sie oft die unterschätzten Akteure, die Dirigenten. Und wie wird man eigentlich Dirigent? Alexander Sinan Binder, er wusste bereits mit 16 Jahren, dass er unbedingt mal ein Orchester leiten möchte. Wir haben ihn getroffen. Dann geht es weiter nach Lüneburg. Dort haben wir mit dem Musikproduzenten Peter Hoffmann gesprochen und ihn gefragt, wo sind eigentlich die ganzen Künstler und Musiker, die sich gegen das Töten in der Ukraine, in Gaza und im Sudan aussprechen. Und wir waren am Deutschen Theater in Göttingen und haben uns die Produktion Eine Arbeiterin, Leben, Alter und Sterben angeschaut. Einen tollen Abend für Sie. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind, hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. In der Welt der Musik sind Sie ja oft sehr unterschätzt. Die Dirigenten, sie geben aber den Takt an, sie bestimmen das Tempo und fügen das Zusammenspiel von Musikern zu einem harmonischen Ganzen. Die Frage ist natürlich, wie wird man eigentlich Dirigent? Alexander Sinan Binder, er wusste bereits mit süßen 16, dass er unbedingt mal ein Orchester leiten möchte. Inzwischen ist er der erste Kapellmeister des Braunschweiger Staatsorchesters. Peter Schaffiner hat ihn getroffen und ihm bei seiner Arbeit sozusagen über seine Schultern geschaut.
Im großen Saal des Braunschweiger Staatstheaters ist es still. Das Orchester sitzt bereit, die Musiker halten ihre Instrumente in den Händen, die Spannung ist greifbar. Der Dirigent Alexander Sinan Binder betritt das Podium. Er zückt einen kleinen, dünnen Taktstock. Ganz langsam und behutsam schwingt er ihn durch die Luft, während die seltene Oper Die Vögel von Walter Braunfels erklingt. Ein Dirigent ist nicht nur ein Musiker, der auf der Bühne steht und ein Orchester führt. Er ist ein Organisator, ein Visionär, ein Kommunikator, betont Alexander Sinan Binder.
Aber jetzt auch im rein symphonischen Bereich ist es eine ganz spannende Aufgabe als Dirigent, eben rein planungstechnisch zu arbeiten, Programme zu entwerfen, zu entwickeln, auch eben daran anzusetzen, wie schafft man es, diesen Klangkörper weiterzuentwickeln? Also wie kann man die Möglichkeiten, und oft sind es ja schon sehr, sehr tolle Möglichkeiten, die einen erwarten beim Orchester, also sehr viel Tradition und sehr viel Wissen, was da schon vorherrscht. Und trotzdem ist es dann immer die Frage, wie schafft man es als Dirigent, noch das eine oder andere herauszukitzeln und oder auch gleich sozusagen den Klangkörper zukünftig noch weiterzuentwickeln in seinen Fähigkeiten.
Der Dirigent bringt die einzelnen Musiker zusammen, damit ein großer Klangkörper entsteht, erklärt Alexander Sinan Binder. Bis ein Stück wie beispielsweise Die Vögel für die Aufführung bereit ist, braucht es durchschnittlich 3 bis 4 Orchesterproben und zusätzliche Einzelproben der Musiker.
Und da nehme ich mir auch die Zeit, wirklich Stellen 2, 3, 5 Mal nochmal zu wiederholen, im Kopf durchzugehen, tatsächlich auch zu einem gewissen Grad choreografisch auch durchzugehen, dass man weiß, wie wird es sich anfühlen mit dem Körper. Das ist ja ein gesamtes System, wenn man dirigiert. Auf was muss ich achten, in welchem Moment? Bei Opernproduktionen beispielsweise muss man auch sich nochmal visualisieren und klar sein, wo steht Sänger in XY in welchem Moment? Also schaue ich nach links, schaue ich nach rechts, schaue ich in die Kamera teilweise, wenn der Chor zum Beispiel offstage singt, muss man teilweise durch die Kamera dirigieren. Also all diese Prozesse da nochmal ganz, ganz in Ruhe durchzuschauen und dann fühle ich mich da ganz gut vorbereitet.
Schon als Jugendlicher träumte Alexander Sinan Binder davon, ein Orchester zu leiten. Doch bevor er diesen Traum verfolgte, verbrachte der inzwischen 35-Jährige viele Jahre im Tennis-Leistungssport. Ganz nebenbei spielte er Klavier, bis ihn ein Freund mitnahm in ein Konzert, wo er das erste Mal einen Dirigenten bei der Arbeit gesehen hat und überwältigt war, was für Klänge da von Orchester und Chören erzeugt werden. Seitdem nahm er das Klavierspielen ernster, ging nach dem Abitur nach München, um zu studieren. Heute ist Alexander Sinan Binder erster Kapellmeister am Staatstheater, leitet mit ruhiger Präzision und voller Leidenschaft das Orchester.
Und da bin ich doch auch dankbar durch die ganzen sportlichen Erfahrungen, die ich davor so mitgenommen habe. Also alles, was dann doch auch so Disziplin angeht und ja, so ein Ziel wirklich zu verfolgen und sich da strukturiert dran zu setzen, zu sagen, wie schaffe ich das jetzt? Und ich möchte mich da selbst verbessern, ich möchte da besser werden. Da muss man doch auch sehr viel, ja, einfach Willen mitbringen und Struktur, Organisation und die Disziplin, das auch durchzuziehen. Und bin ich sehr dankbar, auch durch die ganzen Erfahrungen, die ich davor hatte vom Sport.
Der Weg eines Dirigenten führt meist über ein Musikstudium, häufig mit Schwerpunkt auf Komposition, Musiktheorie und Orchesterleitung. Dazu kommt das Sammeln von Erfahrung als Assistent oder als Dirigent von kleineren Ensembles. Doch Dirigieren ist viel mehr als ein bloßes Zeigen von Taktarten, so Binder. Es ist ein ganzheitlicher Prozess, bei dem die Musik durch den Körper geleitet wird. Jeder Takt, jede Bewegung muss mit der Musik und dem Orchester in Einklang stehen. Es ist fast wie ein Tanz, der vorher im Kopf und im Körper vorbereitet wird.
Ich finde, das ist ein unglaublich reichhaltiger Beruf, also unglaublich vielfältig in der Art und Weise, was man alles tagtäglich machen muss, um den Beruf auszuüben. Also da ist eben Organisatorisches mit dabei, es ist das tatsächliche natürlich Musizieren mit verschiedensten Menschen um einen herum. Das sind natürlich dann die SängerInnen, das Orchester, PianistInnen, mit denen man zusammenarbeitet. Mich fasziniert auch ganz besonders der Betrieb im Theater selbst. Ich sage einfach mal so, ich bin ein Theatermensch, also ich liebe es, im Opern- und Theaterbetrieb zu arbeiten.
Diese Faszination ist spürbar, während Alexander Sinan Binder das Braunschweiger Staatsorchester mit seinem Taktstock begleitet. Die ruhige, präzise Art kommt beim Publikum auf jeden Fall sehr gut an.
Ich komme mit dem Dirigent gut klar. Man kann ihm gut zugucken und ich finde das Orchester das gut im Griff.
Sehr gut, dass er nicht so theatralisch ist wie manche. Viele sind ja sehr ausland in ihren Bewegungen. Er macht sehr ruhig. Ne?
Ja, den kennen wir schon länger. Das macht es immer sehr gut.
Sehr schön, also sehr lebendige Musik, finde ich. Ja, er nimmt das Publikum so mit und findet auch ein richtiges Tempo, finde ich, sehr schön.
Also ich fand es überraschend toll und wunderbar. Und die Musik, die passte auch. Die Geigen, die spielten sowas von sauber und passend, das gab's gar nicht. Also das ist schon erste Sahne hier.
Der Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. In den 1960er, 70er und 80er Jahren standen Songs und Lieder gegen den Krieg ganz hoch im Kurs. Stars der Rock- und Popmusik schufen damals Hymnen für den Frieden. Imagine von John Lennon zum Beispiel, Born in the USA von Bruce Springsteen oder Bob Dylans Masters of War. Sie liefen im Radio rauf und runter. Beim legendären Woodstock Festival sprachen sich zahlreiche Bands gegen den Vietnamkrieg und für eine Rückkehr der US-Soldaten aus. Give Peace a Chance sang hunderttausende Fans. Und heute? Wo sind heute die Künstler und Musiker, die sich gegen das Töten aussprechen? Na klar gibt es die, aber es gibt nur noch wenige. Das jedenfalls sagt der Lüneburger Musikproduzent Peter Hoffmann. Und mit ihm hat Kai Raak gesprochen.
Peter Hoffmann ist Jahrgang 1953. Er kann sich noch sehr gut an die Flower Power Bewegung erinnern, als Hippies auf Demos Blumen in die Gewehrläufe von Soldaten und Polizisten steckten. Make Love, not War, lautete das Motto damals. Kaum ein Künstler, kaum eine Band konnte sich dieser friedlichen Aufbruchsstimmung entziehen. Doch genau das fehlt heute, sagt Hoffmann, der deshalb selbst die Initiative ergriffen hat.
Denn das liegt doch auf der Hand, das spürt jeder eigentlich mit jeder Nachricht, die man bekommt oder auch die man wieder verwirft. Aber das ist eine Tragik, dass da nicht Menschen sich hinstellen und aufstehen und etwas tun. Also das letzte Mal, dass sich eine Jugendbewegung gegen etwas gewehrt hat, war Friday for Future. Ist ja nun auch klein geworden mittlerweile, aber Friday for Peace wäre nochmal eine neue Aktion und passiert leider nicht. Und ich arbeite gerne mit Künstlern zusammen, die da auch mal eine Haltung zeigen. Miss Ellie ist für mich ein ganz großes Beispiel. Aber ich mache demnächst auch hier ein Konzert mit ganz jungen Künstlern, die auch was sagen wollen und auch was zu sagen haben. Und das sind die kleinen Hoffnungsfähnchen, die ich dann so sehe. Und die möchte ich natürlich auch hissen.
Über Pfingsten veranstaltet Peter Hoffmann deshalb im großen Garten seines Studios in Vögelsen bei Lüneburg ein Musikercamp. Dann werden bekannte Songs für den Frieden von Donovan, John Lennon und anderen Künstlern besprochen. Und es werden Aufnahmen gemacht.
Ja, ich habe hier vier extrem junge, talentierte Künstlerinnen. Und die wollen auch etwas sagen mit ihrer Musik. Und dann schauen wir auch mal nach, dass das gut wird. Es gibt tolle Songs dafür, gute Texte. Und ich habe großen Respekt vor dem Willen dieser jungen Künstlerinnen, dass sie sagen, wir müssen was tun. Das kommt ja nicht von oben herab, sondern das ist aus ihren eigenen Wünschen entstanden.
In den letzten Jahren hat Peter Hoffmann schon so einige Talente entdeckt und produziert. Johannes Oerding, Oli P., Tokyo Hotel, Annette Louisanne, Jennifer Kay und die eben angesprochene Miss Ellie. Die ehemalige Lüneburger Studentin ist mittlerweile als Liedermacherin sehr erfolgreich. Für ihre frech witzigen, aber auch nachdenklichen Texte hat sie bereits einige Auszeichnungen erhalten. Aufrüttelnd, leidenschaftlich und hochaktuell ist ihr neues Lied Europa, das eigentlich aus ganz harmlosen Gedankenspielen entstanden ist.
Also, ich habe den ESC verfolgt und irgendwann vernahm ich in mir ein kleines Stimmchen, was da sagte, Mensch, Miss Ellie, du willst da auch mal mitmachen. Einfach nur, um so eine andere Farbe reinzubringen, so eine Liedermacherfarbe. Also ein Song, eine Message, ohne viel Tamtam, eine Gitarre, boom, fertig. Und dann habe ich mich gefragt, naja, aber was für ein Song wird's denn da spielen? Und da es ja um Eurovision Song Contest geht, also um Europa und da in Europa gerade der Krieg tobt und das Klima rauer wird und immer mehr nach rechts rückt, dachte ich, das wäre doch eigentlich ein perfekter Song dafür, wenn man den kleinsten gemeinsamen Nenner findet, Europa als unser Zuhause sehen und so irgendwie alle Länder so ins Boot holt. So entstand die Idee für Europa, für diesen Song. Und jetzt gibt es den. Und ich bin sehr glücklich darüber.
Produziert wurde Europa bei Peter Hoffmann und der will den Song jetzt sogar in mehrere europäische Sprachen und Dialekte übersetzen lassen, mit verschiedenen Interpreten, die dem Wunsch nach Frieden eine Stimme geben.
Und das macht was mit mir. Das interessiert mich einfach wahnsinnig. Und ich finde, Musik kann so viel mehr als einfach nur Unterhaltung sein. Musik kann Menschen richtig zusammenbringen. Musik kann zum Nachdenken anregen und zum Austausch anregen. Und das ist mir einfach wahnsinnig wichtig. Das war es schon immer und das wird es auch immer sein. So, und von daher ist es mir einfach wirklich ein inneres Bedürfnis, diese politischen Lieder auch zu schreiben. Ich finde das wichtig, für die Gesellschaft auch.
Denn in einer Welt voller Konflikte können Lieder über Frieden der Menschheit wieder Hoffnung und Glück bringen. Kein Wunder, dass der Beatles-Song All You Need Is Love 1967 trotz simpel erscheinender Botschaft eine so große Wirkung erzielen konnte. Er wurde damals zum Symbol einer Friedensbewegung, bei der Demonstranten Blumen in Waffen steckten.
Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Schön, dass Sie da sind. Didier Eribon ist Soziologe, Autor und Philosoph. In seinem Buch Eine Arbeiterin erzählt er von seiner Mutter, die er gemeinsam mit seinen zwei Brüdern ins Altenheim bringt. Zu gebrechlich ist sie, um alleine weiterleben zu können. Doch der Tod kommt schneller als erwartet, für den Sohn ein Schock. Aber auch eine Chance, die eigene Identität wieder ganz neu zu entdecken. Wie, das zeigt jetzt eine Produktion am Deutschen Theater Göttingen. Katrin Pietzner war für uns dort.
Ich habe überhaupt keine Lust mehr, mit blöden Leuten zusammen zu sein. Ich meine nicht mehr. das Alter macht mich ängstlicher.
Man versteht sich gegenseitig nicht mehr. Diejenigen, die in der alten Generation sind und diejenigen, die jetzt sich neu in so einer neuen Welt ausleben wollen.
Noch proben sie. 4 Schauspielprofis und 12 Göttingerinnen zwischen 55 und 81. Sie erzählen vom Altwerden. Ihre Bühne, eine Industriehalle im Westen der Stadt. Es ist ihre Geschichte und die von Didier Eribons Mutter, der Arbeiterin, Putzfrau in einer Kleinstadt der französischen Champagne. Sie hat ihr Leben lang geschuftet. Während die Frauen mit Eimer und Lappen den Boden schrubben, zieht sich die Mutter mit letzter Kraft durch den Raum. Von ihrem Sturz wird sie sich nicht mehr erholen, auch nicht im Altenheim.
Ich schaffe das allein. Ich will das allein schaffen. Also werde ich das auch allein schaffen.
Gabi Dai spielt die alte Frau, nah, einfühlsam, überzeugend. Trotz ihrer körperlichen Schwäche eine starke Frau.
Ich mag, dass die tough ist. Im Grunde genommen hat sie ja die Verantwortung für die ganze Familie getragen und hat gearbeitet ihr Leben lang und der Mann dann gesoffen und war trotzdem irgendwie der Chef.
Und der Sohn, der Homosexuelle aus dem intellektuellen Paris? Der Familie entfremdet, erkennt er zu spät das Unglück seiner Mutter, das auch ein Teil seiner Identität ist.
Das hat nicht nur was mit dem System zu tun, dem Pflegenotstand, sondern auch mit dem, wie die Familie damit umgeht oder wie sie eben nicht damit umgeht.
Keine leichte Rolle für Roman Majewski, trotz der coolen Bühne zwischen Betonpfeiler, Eisenträger und Videoinstallation. Und im Gegensatz zu Eribons Buch überwiegen hier die Worte und Gefühle der Mutter.
Letztendlich sind wir 13 Frauen und das heißt, jetzt sind wir mal im Mittelpunkt. Ich freue mich total, dass die dabei sind. Das ist einfach eine Riesenbereicherung, weil die einfach so ihre ganzen Lebenserfahrungen mitbringen.
Der Laienchor ist mittlerweile ein Markenzeichen von Alexander Weise. Denn mit den Frauen stellt der Regisseur auch das echte Leben ins Rampenlicht.
Und Musik bitte.
Ich stecke in meinem Bett.
Wir sehen die Frauen so, wie sie sind. Und mit allen ihren Erfahrungen und Geschichten. Und das ist wirklich sehr berührend.
Und wie ist es für die Frauen? Die Journalistin Tina Gorf, die Rentnerin Silke Aust und die 81-jährige Gudrun Voss sind 3 von ihnen.
Also ich wache jetzt immer nachts auf und überlege, ob ich den Text noch kann und singe vor mich hin. Also es ist schon krass.
Weil ich auch der Meinung bin, dass es in unserer Gesellschaft zu den Themen gehört, die schnell verdrängt werden.
Da habe ich sofort gedacht, ich möchte unbedingt, dass es so festgehalten wird, was für ein Glück meine Generation hat.
Und ich habe jetzt 20 Jahre nicht im Team gearbeitet. Und das ist total schön, das ist ein bisschen wie nach Hause kommen.
Da nehme ich mir immer mal vor, so Seniorenheime zu besuchen. Aber da ist immer was anderes wichtiger, als das zu tun, ne?
Der Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen und das war schon wieder eine Stunde lang ganz viel Kultur. Ja, und ich hoffe, Sie hatten genauso einen schönen Abend wie wir hier. Genießen Sie ihn weiterhin mit uns. Traumhaft geht es jetzt nämlich weiter. Am Mikrofon war Martina Gielitzer und ich freue mich schon sehr auf kommenden Dienstag im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Machen Sie es gut. Tschüss.